Schönen guten Morgen, ich freue mich bei euch zu sein, euch ein bisschen kennenzulernen, hoffentlich, gerne im Anschluss. Ja, ich möchte auch nochmal ganz herzliche Grüße von Matthias Hennemann sagen. Es tut ihm sehr leid, gerade für dich auch, Uwe, dass er bei diesem Tag nicht hier sein kann. Zu Beginn der Predigt würde ich gerne beten, lade euch ein, mit mir das zu tun. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du voller Gnade bist, voller Barmherzigkeit. Und danke, dass du durch alle Zeit souverän dein Volk führst, deine Gemeinde führst und uns zu deinem Ziel bringst. Vater im Himmel, wir wollen glauben, dass du es auch heute Morgen tust, durch deinen guten Geist, dass du zu uns sprichst. Ja, gib du Gnade zum Hören und zum Reden. Amen. Ja, tomorrow starts now. Morgen beginnt heute. Da denke ich zuerst mal an dich, Uwe. Weiß nicht, ob du das so bewusst für dich gesagt hast oder vielleicht auch schon länger. Aber mit deinem Abschied geht ja eine Ära zu Ende. Und es beginnt eine Ära, haben wir ja gehört, von Roy. Also es Leiter gehen und kommen, Pastoren gehen und kommen. Und deine Ära, Uwe, hat begonnen 1980, Bibelseminar Wuppertal, wenn das richtig ist. Und dein längster Dienst in der Gemeinde, ist das richtig? Hier, Kirchlengern, 19 Jahre? Ja, toll. In jeder Generation gibt es Ereignisse, gibt es Situationen, gibt es Herausforderungen, die prägend sind. Und ich bin mir sicher, Uwe, du könntest auch Lagerfeuerabende füllen, wahrscheinlich mit Geschichten, was das für dich persönlich bedeutet. Was sind solche prägende Ereignisse und Situationen? Und ich glaube, das ist von Gott durchaus so gewollt, dass er für jede Zeit, für jede Generation Leiter beruft, Menschen beruft, die zu dieser Zeit am richtigen Ort sind. Und von dem her ist es gut, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass Gott souverän über die Zeit regiert. Im Neuen Testament lesen wir dann Galater 4,4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und wir möchten heute ein bisschen über Leiter und über den Abschied auch gerade eines Leiters nachdenken. Und zuerst möchte ich euch mal fragen, ich habe vor Zeit einen Artikel gelesen, was braucht ein Leiter? Ermutigung oder Herausforderung? Ja, also machen wir uns nichts vor, nicht nur Leiter, Leiter sind auch nur Menschen. Jeder Mensch braucht Ermutigung, sind wir uns alle, glaube ich, einig. Ermutigung, ohne das geht es nicht. Gemeinde braucht Ermutigung, gegenseitige Ermutigung. Es ist Teamarbeit, heißt nicht toll und andere macht, sondern wir gemeinsam, Ermutigung. Und auf der anderen Seite habe ich nochmal drüber nachgedacht, über Herausforderungen, über Widerstände. Widerstände auch in meinem Leben, in meinem Glaubensleben. Und ja, die gehören untrennbar zu meinem Werdegang dazu. Ich glaube, je länger man Pastor, Leiter ist, gibt es eben auch diese Widerstände. Man muss nicht Leiter sein. Bei mir hat es angefangen, nachdem ich zum Glauben gekommen bin mit 14, wollte ich damals in meiner Gemeinde Jugendgottesdienste einführen. Das gab es noch nicht. Die Jugendlichen fanden das super, aber der Pfarrer nicht. Mein erster Widerstand. Und es hat mich motiviert und ich bin dankbar, dass ich Menschen an der Seite hatte, die haben mich ermutigt, diesen Weg zu gehen und dafür zu kämpfen, dass es Jugendgottesdienste gab. Und so gab es verschiedene Punkte, auch im Laufe meines Glaubenslebens, auch als Pastor, Widerstände. Ja, über die freut man sich nicht, da ist man nicht glücklich, wenn man drinsteckt. Aber es sind Zeiten, in denen Gott einen prägt, persönlich, und in der Gott trotzdem auch etwas bewirken möchte. Widerstände sind also, auch wenn wir das vielleicht nicht so positiv hören, sehr wichtig. Und ich weiß nicht, Uwe, ob du aus deinen Anfangszeiten vielleicht auch noch so Pastoren im Kopf hast, die eher so nach dem Motto vorgegangen sind, viel Kampf, viel Ehr. Ja, das war nicht dein Motto und ich glaube, das ist kein gutes Motto, so nach dem Motto, je größer der Widerstand ist, umso mehr zeigt das, ich bin ein guter Pastor, ein guter Leiter. Ich glaube, die Sache ist komplexer. Aber ihr habt schon gesagt, Ermutigung, Widerstand gehört zusammen. Ich möchte das mal so am Bild eines Fußballspiels vergleichen. Ja, also wenn man keinen Gegner hat, dann macht das ganze Spiel keinen Sinn. Aber wenn du nur allein diesem Gegner vielleicht entgegentrittst, ohne zu wissen, da ist auch die Fankurve, ja, dann wird das ein harter Kampf. Aber zusammen wird das, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Ja, die nächste Generation, glaube ich, vielleicht mehr als die vorangegangenen, die neue Generation braucht Ermutigung. Das ist, was ich lese, was ich höre. Wenn ihr Kinder, Jugendliche habt, merkt ihr, die brauchen Ermutigung, Zuspruch. Und wie will man sie bereit machen jetzt für Nachfolge, für den Glauben? Und schön wäre doch, wenn wir sagen könnten, folge Jesus, glaub an Gott und es ist alles prima. Und ich verspreche euch, das ist nicht wahr. Wenn du Jesus nachfolgst, 100%, dann wird dir nicht überall der rote Teppich ausgerollt. Dann erlebst du Widerstand. Ich möchte heute, wie ihr lesen könnt, den Elia mit euch anschauen, ein Leiter, der auch mächtige Widerstände gegenüberstand. Und gleichzeitig ist er aber auch ein Leiter Gottes, ein Prophet, der große Wunder erlebt hat. Und wir werden aber heute diesen Fokus auch auf seinen Abschied, auf seine letzte Reise so ein bisschen schauen. Und jetzt habe ich die Herausforderung, euch erstmal mit reinzunehmen, die Geschichte von Elia so ein bisschen nochmal in Erinnerung zu rufen. Und zwar möchte ich das tun, erstmal seine Generation, in der er von Gott als Leiter berufen wurde. Ich habe mal das Generation Ahab und Isabel genannt. Warum? 1. Könige 16 beginnt das und Vers 33 zusammenfassend wird hier gesagt, Ahab tat mehr, was den Zorn des Herrn, des Gottes Israels erregte, als alle Könige Israels vor ihm. Wo sind wir in der Geschichte? Ganz kurz. Israel wurde irgendwann geteilt, Nordreich Israel, Südreich Juda. Wir sind im 9. Jahrhundert vor Christus, Ahab, der König. Und was viele nicht wissen oder vielleicht gerade, wenn wir biblisch geprägt sind, Ahab, der böse Mann. Aber was wir vielleicht nicht wissen, dieser Ahab hat dieses Nordreich zur politischen Blüte gebracht. Also da war Wohlstand, da ging es dem Volk gut. Aber was wir natürlich wissen, und das gehört eben auch dazu, dass er gleichzeitig dieses Nordreich zum geistlichen Bankrott geführt hat. Ahab war ein zwiegespaltener Mann. Er glaubte an Jahwe, den Gott Israels, aber eben auch an Baal. Also seine Kinder hat er ganz fromme Namen zum Beispiel gegeben. Und trotzdem hat er, wie in der Bibel das immer wieder heißt, die Sünde, den Götzendienst Jerobeams fortgeführt, also Götzendienst. Und ein besonderer Höhepunkt war eben, dass er Isabel, eine Tochter des phönizischen Priesterkönigs, geheiratet hat. Und so kam es in Israel auch zu Baals und Aschera-Anbetung. Man könnte diese Zeit auch einfach sagen, was immer Ahab gemacht hat, am besten du machst das Gegenteil, dann bist du gut unterwegs. Es ist wichtig, deswegen eine geistliche Beurteilung der Zeit. Wo soll ich denn hingucken? Dem Volk ging es gut, wie gesagt, aber geistlicher Bankrott. Ich möchte euch fragen, wie ihr unsere Zeit beurteilt. Wo gucke ich denn hin? Wie steht es denn heute um unsere Zeit und was brauchen wir? Zur Zeit von Elia und Ahab kann man sagen, da war es dieses große Und. Jahwe, Gott Israels, und Baal. Ich weiß es nicht. Wir haben heute Lieder gesungen über Gnade. Gnade. Und fromme Werke. Geist und Zeitgeist. Oder Götzendienst. Da würden wir heute sagen, Jesus, natürlich. Und ich. Der größte Götze unserer Zeit. Also ich glaube, es gibt durchaus Parallelen, wenn man drüber nachdenken möchte. Und was für ein Leiter braucht es, was für ein Mann Gottes braucht es in solchen Zeiten? Ich möchte euch den Elia vorstellen. Er ist der Prophet des Widerstands, Widerstands gegen diesen Ahab. 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Elia, sein Name ist Jobbeschreibung, denn es heißt, Gott ist Jahwe. Und wir könnten vielleicht auch sagen, und kein anderer. Elia ist der, der für Gott streitet. Und er hatte von Anfang an, das war ihm klar, in Ahab und Isebel starke Widersacher. Aber auch ein ganz starkes Bewusstsein, Gott ist auf meiner Seite, also auf Elias Seite. Und er erinnert das Volk an den Bund mit Mose, und schon dort wurde es angedroht, dass Gott den Himmel verschließen wird, also keinen Regen geben wird, wenn sich das Volk von Jahwe abwendet. Und ja, das macht Elia ganz erlebbar, praktisch, und erinnert das Volk. Und dann, nach diesem kurzen Auftritt, zieht sich Elia zurück ins Ausland. Er wird dort zu einer Witwe zum Beispiel gesandt. Er erlebt dort Wunder, eine Totenauferweckung, und in Israel Dürre. Und dann kommen wir zu der vielleicht bekanntesten Geschichte Elias, nämlich das Kapitel 1. Könige 18, die Machtprobe. Oder Power Encounter, wie man es vielleicht auch sagen könnte. So eine Lieblingsgeschichte meines Sohnes gewesen, früher immer in der Kinderbibel. Wir kennen das vielleicht, da sind Ahab und seine Baalspriester, und die werden alle eingeladen auf dem Berg Karmel, 450 Baalspropheten, 400 Aschera-Priester und das Volk Israel. Und dann spricht Elia zu diesem Volk und sagt: Wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Also dieses und, Jahwe und Baal. Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das Volk schwieg. Ich finde das interessant hier. Diese Generation Ahab, Isebel, die ist unfähig, eine klare Entscheidung zu treffen. Sie hat keinen klaren Kopf. Elia konfrontiert sie und sagt: Wie lange noch? Entscheidet euch doch. Und das Volk schweigt. Es ist immer spannend, wenn man natürlich aus der Zukunft zurückschaut. Ich hätte, wenn ich dabei gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie die Zukunft mal über unsere Generation urteilen wird und sagen wird: Warum haben die nicht? Wozu haben wir geschwiegen? Und Elia kommt diesem Volk zu Hilfe und gibt ihm wieder die Stimme. Und ihr kennt diese Geschichte vielleicht, er baut einen Altar, lässt die Baalspriester einen Altar bauen, zwei Stiere werden dort drauf gepackt, aber es darf kein Feuer gemacht werden. Und die Baalspriester, die tanzen um ihren Altar den ganzen Vormittag, Elia spottet, und sie werden immer lauter, diese Propheten, sie ritzen sich, Ekstase, nichts passiert. Und dann ist Elia an der Reihe und er spricht nur ein kurzes Gebet. Muss ich gerade schauen. Vers 37 bis 39. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde im Brand und trocknete sogar noch den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also wir sehen, das Volk bekommt seine Stimme wieder und weiß plötzlich, was richtig ist. Der Herr, Jahwe, ist Gott, der Herr allein. Es hat seine Stimme wiedergefunden, die Baalspropheten werden hingerichtet. Und man könnte sagen, der Auftrag Elias ist erfüllt, er hat das Volk zu Jahwe zurückgeführt. Es ist eine entscheidende Schlacht gewonnen worden hier. Aber die große Frage ist, wie sieht es mit dem Krieg eigentlich aus? Also nicht nur eine Schlacht, sondern wie steht es um den Krieg? Bisher haben wir nur den Glaubenshelden Elia vielleicht im Kopf. und diese großen Wunder, die er erlebt hat. Und ich möchte euch vor allem jetzt in Kapitel 19 mit hineinnehmen über seine letzte Zeit des Dienstes. Ich habe das überschrieben, vom Sieg zur Niederlage. Ahab erzählte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Baals Propheten mit dem Schwert getötet hatte. Daraufhin schickte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm ausrichten, die Götter sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Er ging nach Beersheba in Juda, dort ließ er seinen Diener zurück. Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in die Wüste. Schließlich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und wollte nur noch sterben. Ich habe genug, Herr, sagte er. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dieser Kontrast, der ist, finde ich, schon sehr, sehr stark. Gerade noch im Siegesrausch und jetzt auf der Flucht vor Isabel. Möglichst weit weg aus ihrem Einflussbereich, dieser Ort Beersheba, wo er flieht, der liegt in Juda, also im südlichen Königreich. Und er geht an die Wüste, und wir kennen die Wüste aus der Bibel. Die Wüste ist der Ort der Versuchung auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es der Ort der Gottesbegegnung. Ich vermute mal, dass diese Flucht von Elia aus Eigeninitiative geschah. Es ist keine Anweisung von Gott überliefert, der gesagt hat, Elia, mach dich auf, geh in die Wüste. Elia hat nicht einfach nur Angst um sein Leben hier. Wenn ich diese Zeilen lese, dann denke ich mir, da muss noch mehr passiert sein bei dem Elia. Da muss etwas mit seinem Glauben passiert sein. Dieser Mann ist plötzlich total niedergeschlagen, total entmutigt. Wenn ich das mal versuche, so auf mich zu übertragen, vielleicht kennt ihr Situationen, man erlebt einen wunderbaren Gottesdienst, man ist so im Höhepunkt und im Glauben oder vielleicht mal auf einer Tagung, Konferenz, und kurz darauf, nach so einem wunderbaren Gottesdienst, kommt jemand und du wirst konfrontiert mit einem Konflikt und du sackst in dir zusammen und sagst, schmeiß alles hin. Manchmal verleiht einem Widerstand Kräfte. Ich habe euch erzählt, damals so einen Jugendgottesdienst durchzuboxen. Und dann kenne ich es aber auch aus meiner Zeit als Pastor. Da kommen Menschen zu dir und du wirst mit einem Konflikt konfrontiert und das zieht dir einfach den Teppich unter den Füßen weg. Und ich bekenne auch vor euch, dass es Momente gab, da habe ich gesagt, wärst du doch Ingenieur geblieben. So, das höre ich hier bei Elia heraus. Total am Boden. Und jetzt kann man natürlich auf den Elia zeigen, und was ist denn das für ein Gläubiger? Und ich sage euch, Elia war auch nur ein Mensch. Er war Prophet, er hat vieles erlebt, aber er war eben auch nur Mensch. Leiter, Pastoren sind auch nur Menschen. Und sie brauchen Ermutigung und gerade in Widerständen. Elia sagt und bekennt sich zu seinen Grenzen, und er hat recht. Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ein Leiter, ein Pastor ist nicht prinzipiell besser wie jedes Gemeindeglied. Und das Schöne ist, Gott lässt seinen tragischen Helden hier nicht hängen. Er sagt nicht, den kann ich nicht mehr gebrauchen. Sondern er ermutigt ihn. Er schickt zweimal seinen Engel, versorgt ihn mit Essen und Trinken. Er versucht, ihn aufzupäppeln, zu ermutigen und wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Also, weiß nicht, wer das von euch erlebt hat, also mir hat noch kein Engel zu essen gebracht. Aber es gibt Menschen aus Gemeinde, die dann in solchen Situationen gekommen sind und mich ermutigt haben, warum ich eben nicht aufgegeben habe, Pastor und Leiter zu sein. Und so hier der Elia, er wird von Jahwe an den Horeb, an den Sinai gerufen. Und es kommt zu einer neuen Gottesbegegnung. Wir lesen 1. König 19, Vers 8. Er erhob sich, aß und trank, und das Essen gab ihm genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Dort fand er eine, oder man könnte sagen die Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Elia antwortete: Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Das ist ein spannender und vielleicht auch verwirrender Abschnitt hier. Wenn wir das hören, Kraft um 40 Tage und Nächte an den Berg Gottes zu wandern, dann wird deutlich, hier haben wir eine Parallele zwischen Mose und Elia. Ihr könnt das jetzt nicht alles nachschlagen. Wer möchte, kann die PowerPoint bestimmt gerne hier von der Gemeinde im Anschluss haben. Aber es macht Sinn, mal zu studieren, Parallelen zwischen der Mose-Geschichte und Elia-Geschichte. Natürlich, wir haben einmal den Widersacher Pharao und einmal Ahab und Isebel. Wir haben den Berg Sinai und wir haben Berg Karmel. Wir haben diese, ich greife es mal nur hier heraus, diese 40 Tage, die eine wichtige Rolle auch dort im Sinai gespielt haben und die jetzt hier für Elia eine Rolle spielen. Und dann ist beides mal, und das ist uns vielleicht nicht so bewusst, eine Höhle, von einer Höhle die Rede. Und zwar ist das die Höhle, 2. Mose 33, in der Mose von Gott gestellt wird und Mose hat zuvor gebeten: Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt: Na, so einfach ist das nicht. Geh hier in die Höhle und dann werde ich meine Hand vorhalten und an dir vorübergehen und du kannst mir nachschauen und so kannst du mir hinterher sehen. Aber mein Gesicht kann niemand sehen. Gehen wir zurück zu unserem Elia. Jahwe stellt ihm eine sehr, wie ich finde, seelsorgerliche Frage. Was tust du hier, Elia? Ich würde das heute übersetzen: Elia, wie geht's dir? Und wie gehst du damit um? Was willst du jetzt machen? Wenn wir die Antwort anschauen, dann merken wir, die ist vielleicht so seltsam wie die Frage, weil Gott weiß ja, was er macht. Elia antwortet: Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten getötet, ich allein bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Warum irritiert mich diese Antwort? Es gab einen Bundesbruch, aber auf dem Berg Karmel, Kapitel 18, wurde er eigentlich geheilt. Und Elia allein soll übrig sein? Wer die Geschichte gründlich liest, der weiß, dass Obadja 100 Jahwe-Propheten vor Ahab versteckt hat, vor Ahab und Isebel. Und die Antwort des Elia ist deswegen nicht rational. Sie entspricht nicht der Realität. Sie ist total verzerrt. Und vielleicht kennen wir das: Wenn ich entmutigt bin, wenn ich niedergeschlagen bin, dann nehme ich die Realität nicht mehr wahr. Dann bin ich in einem schwarzen Loch und alles ist dunkel. Keine Hoffnung. Wie geht diese Geschichte weiter? Da sprach der Herr zu ihm: Geh hinaus, stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug, vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Und als Elia das hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen, stellte sich in den Eingang der Höhle. Und eine Stimme sprach: Was tust du hier, Elia? Und er sagte: Ich habe dem Herrn, Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen, deine Propheten umgebracht, ich allein bin übrig geblieben. Und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Also, Elia erhält ja eine Anweisung, die er zuerst nicht auszuführen scheint. Geh hinaus, stell dich auf dem Berg vor den Herrn, denn er wird an dir vorübergehen. Und wenn ihr jetzt die Mose-Stelle im Kopf habt, dann solltet ihr stutzig werden, Weil hat Gott nicht selbst Mose in die Höhle hineingestellt, weil er gesagt hat, das geht nicht? Und schon hier merkt der aufmerksame Leser, dass Jahwe mit Elia anders umgeht als mit Mose. Da folgen Sturm und Erdbeben und Feuer. Doch im Gegensatz zu dem Sinai-Erlebnis, wo genau das der Fall war, Sturm und Erdbeben und Feuer, ist Jahwe diesmal nicht darin zu finden. Wir haben eine neue Situation, wir haben einen anderen Leiter. Wir haben etwas Neues, ein leises Säuseln oder die Stimme eines sanften Säuseln oder die beste Übersetzung findet ihr in der neuen evangelistischen Übertragung, den Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Ist das nicht klasse? Habt ihr sowas schon mal gehört? Den Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Gott antwortet dem Elia auf unerwartete Weise, fast völliger Stille. Und jetzt kommt die Lektion. Stille bedeutet nicht, dass Gott nicht handelt. Ich weiß nicht, wir nehmen es vielleicht nicht wahr, aber Gott handelt. Für uns ist alles still, aber Gott ist dabei, seinen Plan auszuführen. Vielleicht kennt ihr das, wir haben mal Gott erlebt auf eine besondere Weise, vielleicht bei eurer Bekehrung oder so. Ich habe da was Besonderes erlebt, kann ich jetzt nicht ausführen. Und dann denkt man, ja, Gott handelt immer so. Aber nein, neue Situation und Gott handelt auf andere Weise. Wir glauben, wenn Gott handelt, dann ist er immer laut, mächtig und am Ende steht Erfolg. Aber auch so einfach ist es nicht. Jahwe will Elia und ich denke uns etwas lehren. Er stellt Elia nochmals diese Frage. Elia, was tust du hier? Und jetzt kommt der Punkt, wo ich enttäuscht oder ernüchtert bin. Die Antwort Elias auf diese Frage ist dieselbe wie vorhin. Nichts gelernt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr auch im Kopf, ich muss an Hiob denken, der am Ende, nachdem er mit Gott gerungen hat, und Gott es ihm auch Stück für Stück versucht hat beizubringen, da sagt er, ich habe es nicht verstanden. Ich habe die Dinge völlig falsch beurteilt, es war zu wunderbar, aber jetzt habe ich es verstanden. Aber bei Elia, der hat nichts verstanden. So sieht es aus. Und jetzt die Frage, wie reagiert Gott auf die Antwort Elias? Die Zeiten ändern sich. Die Zeiten ändern sich. Tomorrow starts now, Elia. Es braucht einen neuen Leiter für eine neue Generation. 1. Könige 19, da sprach der Herr zu ihm, geh zurück auf den Weg, den du gekommen bist, durch die Wüste Damaskus. Wenn du dort bist, salbe Hazael zum König von Aram. Dann salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König von Israel. Und salbe Elisa, den Sohn Schaphats aus Abel, Mehola, an deiner Stelle zum Propheten. Wer Hazael entkommt, den wird Jehu töten. Wer Jehu entkommt, den wird Elisa umbringen. Doch 7000 Menschen in Israel will ich verschonen, alle, die sich nie vor Baal niedergeworfen und ihn geküsst haben. Gott schickt Elia also mit einem neuen Auftrag in den Norden, wo er geflohen ist. Und dieser Auftrag mag ihn überrascht haben. Ich vermute sogar, dass er ihm gar nicht gepasst hat, weil Gott stellt Elia seine neue Ordnung vor, indem er politische und religiöse Führer austauscht. Da ist einmal Hazael, den er zum König salben soll. Man merkt, die Regierung Gottes über die Zeit und diese Welt erstreckt sich nicht nur auf Israel, denn das war ein heidnisches Königreich, Aram. Er soll Jehu zum König über Israel salben und Elisa an seiner Stelle zum Propheten. Gott leitet ganz leise hier den Wandel ein. Im Grunde genommen kündigt er Elia seinen Dienst als Propheten. Mir ist wichtig zu sagen, er kündigt nicht seine Beziehung zu Elia, aber eine neue Generation braucht einen neuen Leiter, braucht einen neuen Propheten, der weitermacht, der weitermachen muss, weil Gott noch nicht an seinem Ziel ist. Elia hat eine wichtige Schlacht geschlagen, 1. Könige 18, aber der Krieg ist noch nicht gewonnen. Im Gegensatz zu Elias Wahrnehmung gibt es da noch 7000 treue Gläubige. Und die Frage, ist Elia nach diesem Ereignis wieder auf eine gute Spur gebracht? Das bleibt so ein bisschen mit einem Fragezeichen, weil wir lesen nirgends, dass er diesen Auftrag, den Gott ihm gibt, auch ausführt. Im Gegenteil, Jehu wird von seinem Prophetenjünger Elisa gesalbt und auch von der Salbung Elisas lesen wir in der Bibel nirgends. Es bleibt also ein Fragezeichen. Aber unabhängig von Elia erreicht Gott sein Ziel. Ich habe nicht ohne Absicht angefangen mit Galater 4,4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und im Neuen Testament spielen Mose und Elia eine wichtige Rolle, nämlich sie begegnen Jesu auf dem Berg der Verklärung, wie es heißt. Und sie reden mit Jesus über seinen Auftrag, der kurz bevorsteht, nämlich, dass er nach Jerusalem gehen muss und dort sterben wird. Und da wird deutlich, dass Gottes Geschichte, ja, dass Gott einen viel größeren Überblick über die Geschichte hat und Jesus mehr als Mose und Elia ist. Ja, Jesus ist eben nicht einfach nur ein Mensch, sondern er ist auch Gottes Sohn und er geht seinen Weg bis zum Ende. Und wir können praktisch in einer Spalte Jesus noch dazufügen und wir sehen, der eigentliche Widersacher, um den es in diesem Krieg und nicht nur in einer einzelnen Schlacht geht, das ist die Sünde, das ist der Teufel, das ist der Tod. Der eigentliche Berg, an dem Gott den Sieg erringt, es war nicht Sinai, das war nicht Karmel, sondern das ist Golgatha. Und als die Jünger einmal sagen, lass Feuer vom Himmel fallen, könnt ihr nachlesen, Lukas 9, da stellt sich Jesus vehement dagegen und sagt, ihr merkt gar nicht, was für ein Herz ihr habt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um Leben der Menschen zu vernichten, sondern um sie zu retten. Und wir sehen auch hier eine Höhle bei Jesus, nämlich das Grab und damit verbunden Auferstehung und Himmelfahrt. Und ich glaube, es gibt auch dieses leise Säuseln im Neuen Testament. Wir sehen also, Gott hat einen großen Plan und er kommt zu seinem Ziel. Mit einem Mose, mit einem Elia und sie waren einfach nur Menschen und nicht perfekt. Aber er erfüllt sein Ziel mit Jesus und ich möchte uns lesen aus Jesaja 53, was von dem Propheten Jesaja schon angekündigt wurde über das, was auf Golgatha, auf diesem Berg geschieht. Da heißt es nämlich, wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns alle treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab kein Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf von seinem Scherer verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Ich habe vorhin gesagt, wenn Gott oder wenn wir Ruhe hören, dann heißt das nicht, dass Gott nicht am Werk ist. Ich glaube, es gab kein mächtigeres, kein erfolgreicheres Schweigen als das Schweigen Jesu auf Golgatha. Und dieses Schweigen, das vielleicht so verstörend ist wie die Elia-Geschichte, das bedeutet, dass Gott uns so sehr liebt, mit all unserem Versagen als Menschen, als Leiter, als Pastoren, dass er trotzdem zum Ziel kommt. Wenn Gott für uns ist, wer kann noch gegen uns sein? Römer 8. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von der Liebe trennen. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus unserem Herrn erschienen ist. Amen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir für große Leiter, die du in deiner Geschichte berufen hast. Mose, Elia und viele, die nicht mit Namen genannt sind. Und sie alle waren Menschen. Menschen, die Großes erlebt haben mit dir, die großes Vertrauen in dich gehabt haben, die aber auch am Boden waren, zerstört waren, gezweifelt haben, versagt haben. Wie groß ist das Geheimnis, dass du keinen von denen hast fallen lassen, die du berufen hast. Und dass du deine Geschichte zu deinem Ziel geführt hast und dass wir das jetzt im Rückblick erkennen dürfen. Ich danke dir, Vater im Himmel, für Golgatha, dass wir hier dort dich und deine Herrlichkeit sehen, wie nirgendwo anders. Dass wir dort, auch wenn es nicht danach aussieht, den größten Sieg der Geschichte sehen, über Sünde, Teufel und Tod. Und ich danke dir, dass deine Gnade bleibt, dass du treu bist, dass deine Liebe bleibt. Danke, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass wir in dir sicher sind. Herr, so stärke unseren Glauben, ermutige uns, wo wir es brauchen. Hilf uns durch die Widerstände unseres Lebens und unseres Dienstes und bring uns an dein Ziel, zu deiner Ehre, zum Lob deiner Herrlichkeit. Amen.